allererstes ist Liebe, aha, Leidenschaft.
Aha.
Ey, das ist zum Teil mein Leben, weißt du so? Ich habe für die Musik sehr viel geopfert, sehr viel getan. Und das habe ich gerne gemacht und würde ich nach wie vor genauso wieder immer tun. Und Hip-Hop ist einfach so, wenn ich mich einer Kultur zugehörig fühle, dann ist es Hip-Hop.
Podcast Rudi.
Sunny Business gestaltet seit 2019 in der Produktion und Aufnahmeleitung 60 Musikvideos, Stand Mai 2022. Dabei kommen insgesamt über 100 Millionen Views zusammen. Vor der Linse stehen dabei KünstlerInnen wie Kool Savas, Vanessa Mai, Sido, Mero, Contra K, Vega, Gentleman, Luciano und viele weitere. In Podcast Booty Nummer 41 sprechen wir darüber, wie ihn das Rappen zur Videografie gebracht hat, warum es eine gute Idee ist, mit offenen Karten zu spielen und wie er gelernt hat, was und vor allem, was er nicht will.
Podcast Booty.
Herzlich willkommen zu Podcast Booty Nummer 41. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Sunny Business.
Hi Joscha, freut mich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, wir haben es endlich geschafft. Haben es ein paar Mal probiert und jetzt hat es endlich geklappt.
Nach ein paar Anläufen.
Ja Mann, wie geht's dir?
Gut, ja, bis auf ein bisschen lediert von gestern, habe ich dir eben gerade schon erzählt. Finger gebrochen, 6 Wochen Schiene, gibt Schlimmeres.
Ja.
Deswegen hast du uns aber jetzt diesen schönen Tequila hier eingeschenkt, um den Heilungsprozess von innen ein bisschen anzukurbeln, verstehst du? Ja, wir machen das ja so, wir Balkaner heilen ja alles zu 80% mit Alkohol, das funktioniert gut.
Okay, ja, ich bin gespannt, wie sich das auf die Gesprächsdynamik auswirken wird. Ja, hast du Bock anzustoßen?
Ja, sehr gerne. Auf dem Podcast, gell?
Auf dem Podcast, auf gute Besserung.
Danke, ach, halb so schlimm. Chin, chin. Das schmeckt schon anders.
Ist kein Sierra.
Hast jetzt nicht zu viel versprochen.
Das freut mich zu hören.
Bald nur in der Nähe, bei jeder schlechten Frage musst du noch einen trinken.
Okay, dann sind wir jetzt bei Drink Champs.
Genau.
Podcast Brudi Drink Champs
so Edition.
Nice. In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir ganz viele Musikvideos angucken dürfen. Ich habe mir Musik anhören dürfen. In deiner Description auf Instagram steht, du bist ein Videoproducer, ein Songwriter, ein Artist und machst das Management von Alaisa. Aber bevor wir auf all das zu sprechen kommen, würde ich gerne mit zwei allgemeinen Fragen einsteigen, nämlich was du unter dem Begriff Hip-Hop verstehst, was das für dich bedeutet und was dein Bezug zu Frankfurt ist. Und lass uns gerne mit dem Hip-Hop-Ding starten. Also wenn du den Begriff Hip-Hop hörst, was für Assoziationen verbindest du damit? Was bedeutet das für dich?
Ja, als allererstes Liebe, aha, Leidenschaft.
Aha.
Ey, das ist zum Teil mein Leben, weißt du so? Ich habe für die Musik sehr viel geopfert, sehr viel getan. Und das habe ich gerne gemacht und würde ich nach wie vor genauso wieder immer tun. Und Hip-Hop ist einfach so, wenn ich mich einer Kultur zugehörig fühle, dann ist es Hip-Hop. So. Vor allem, was das Musikgenre angeht, weil Hip-Hop ist ja vielfältig. Unter Hip-Hop fällt für mich jetzt auch Soul, R&B und noch andere Musikrichtungen.
Mhm. Gibt es da irgendwelche Werte, die besonders interessant oder anziehend findest, wenn du das als Kultur begreifst oder betrachtest?
Ja, ich meine, du kannst jetzt immer mit so Begriffen um die Schultern, so klischeemäßig Unity, dies, das, weißt du, was ich meine?
Ja, aber für dich?
Ja, für mich ist es schon, also wie ich dir gesagt habe, vor allem Liebe, Leidenschaft. So, es hat mir sehr viel gegeben in meinem Leben, es hat mich von anderen Sachen weggebracht. So, mhm. Ich bin Hip-Hop sehr dankbar, auch wenn ich, sagen wir mal, viel Dreck gefressen habe. Aber mhm. Ich glaube, das gehört einfach dazu so. So, und ich finde halt vor allem Musik generell, ja, aber auch Hip-Hop dient extrem dazu, da Leute zu verbinden, die vielleicht sonst sich niemals getroffen hätten im normalen Leben
mhm.
oder in irgendeiner Weise connected wären. Ich finde das immer super spannend. Weißt du, Musik ist so ein Ding, was einfach Leute zusammenbringt, die sonst wahrscheinlich niemals zusammengekommen wären. Weißt du so? Wie jetzt zum Beispiel auch du und ich.
Mhm.
Ja? Das ist ja so das Verbindungsglied. Weißt du, Hip-Hop, Musik, die Szene, sei es jetzt dieser Videoproducer-Bereich, ja, oder auch andere Sachen, aber es bringt Leute zusammen, die vielleicht vorher niemals miteinander gechillt hätten. Und das finde ich halt mega geil, weißt du?
Schön gesagt, quasi die Liebe zur Musik, die dann quasi Leute miteinander verbindet.
Ja, Ja, natürlich.
Fühle ich. Geil. Kannst du uns kurz erzählen, was dein Bezug zu Frankfurt ist?
Ja, ich meine, ich bin hier geboren. Ich bin schon immer hier irgendwo. Ich habe mein Studium in Frankfurt. Ich selbst lebe in Bad Vilbel. Das ist ja direkt um die Ecke, weißt du?
Ich habe so ein altes, ganz, ganz altes YouTube-Video geschaut. Jetzt kommt. Da wurde es als Bad Philly betitelt. Bad Vilbel.
Geil, oder?
Geil.
Ja, so haben meine Kollegen und ich das halt ab und zu auch Spaß genannt, als wir noch ein bisschen jünger waren.
Aha.
Geil. Aber ja, genau.
Das heißt, du bist in was im Stadtteil bist du geboren?
Frankfurt irgendwann mein, ich weiß nicht, Bethanien, Katharinen, irgendwas Krankenhaus.
Okay.
Ich kann es jetzt noch nicht mal ganz genau sagen. Ja.
Und dann schon immer in Bad Vilbel gelebt und
schon
dort
immer in Bad
Vilbel
gelebt, aber auch schon immer das Studio. Eine Zeit lang hatte ich es auch in Offenbach, einige Jahre.
Mhm.
Und dann halt sehr viele Jahre jetzt unter anderem in Frankfurt. Die SAE damals als Tonassistent in Preuingesheim in Frankfurt gemacht und halt immer der Bezug ist ja direkt um die Ecke. Wenn man auch feiern gegangen ist oder irgendwie weggegangen ist oder einkaufen gegangen bist, hast du das als Jugendlicher dann natürlich in Frankfurt gemacht. So.
Mhm. So, ich habe dich vor allen Dingen jetzt irgendwie anhand der Videos betrachtet, so, und jetzt hast du aber gesagt, dass du auch ein Studio in Offenbach hattest und jetzt eins in Frankfurt hast. Wie kommt es dazu?
Ich meine, alles hat ja angefangen, weil ich selbst eigentlich Musiker bin, vor allem halt damals aktiver war,
mhm.
Ja. Und da kam dadurch dann auch dieses Videoproducer-Ding. Also ich meine, Film hat mich schon immer interessiert. Es war eine extreme Leidenschaft, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie in diesem Genre was machen, ja, weil mich das einfach flasht.
Mhm.
Aber das, der Türöffner und alles hat begonnen mit Musik und mit mir als Künstler.
Mhm.
So, deswegen hatte ich natürlich auch ein Studio, weil irgendwann willst du auch unabhängig sein.
Ja.
Willst nicht immer in ein Studio laufen, dafür bezahlen auch vielleicht.
Mhm.
Und habe mir dann selbst mein eigenes aufgebaut.
Weißt du, wann du dein erstes Studio quasi eröffnet, angemietet oder wie auch immer gemacht hast?
Ich würde sagen,
ist das irgendwo
Anfang der 2000er, ja.
Okay.
2000, 2001, 2002. Sonst halt immer von Studio zu Studio gegangen.
Mhm.
Und da halt so ein bisschen kreativ gewesen, eine Mucke gemacht. Aber da habe ich dann so angefangen, selbst mein Studio aufzubauen und seitdem habe ich auch immer ein eigenes Studio.
Mhm. Und das ist dann nur für dich oder wie wird dann so ein Studio genutzt? Wie sieht diese Studionutzung aus?
Ja, ich habe ja sonst auch extrem viel zu tun. Ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig ausnutzen.
Und mhm.
Ich würde es jetzt schade finden, wenn so ein Studio da einfach brach liegen würde oder tot ist, weißt du?
Mhm.
Und dann sind halt einfach, kommen Leute dazu, die dann so in Anführungszeichen Untermieter sind oder mit denen man so eine Gemeinschaft bildet, wo jeder dann so ein paar Tage das Studio nutzen kann oder auch länger. Und das ist jetzt auch in diesem Fall so, ja. Also da ist ja zum Beispiel auch, dass ich dann unter anderem mit der Leister kreativ bin. Jamil ist dort, der auch ein bisschen bekannter ist als Mixin und Engineer-Studio, mhm. Engineer hier in Frankfurt. Und Ramsey ist auch vor kurzem dazugekommen, genau.
Nice, Shoutout Ramsey. Hört ja, euch Podcast Gute Nummer 40 an. Da war der gute Mann zu Gast. Direkt an der Stelle denke ich mir schon so, okay, der hat ein Studio. Der macht Videos, der macht Management und dann gehen in meinem Kopf so 1000 Tabs auf und ich denke mir so, boah, die To-Do-Listen, oh mein Gott, wie handelt der den Scheiß, wie organisiert der das, wie findest du dich zurecht in dem Strudel deiner ganzen Aktivitäten, was machst du, dass du nicht den Überblick verlierst, was machst du, um irgendwie gewährleisten zu können, da am Ball zu bleiben und dich auch nicht zu verbrennen oder zu übernehmen?
Also sicherlich in der Vergangenheit kam es zu so Punkten, wo du sagst, dass du dich verbrennst oder vielleicht auch ein bisschen übernimmst. Aber ich glaube, das gehört zu einem gewissen Prozess dazu. Ich habe jetzt auch ein gewisses Alter, habe ein paar Sachen erlebt, ein paar Sachen gesehen.
Mhm.
Und mittlerweile bin ich da ein bisschen, kompromissloser geworden. Aber so mit dem Alter lernst du, was du willst, aber vor allem, sage ich immer, lernst du, was du nicht mehr willst. Und bei ein paar Sachen gehen dann so die Warnglocken an oder so gewisse einfach so eine Intuition und dann distanziere ich mich davon. Ich mache im Endeffekt eigentlich nur noch Sachen, die ich machen will und die ich liebe.
Mhm.
Und das ist dann auch für mich die Motivation, richtig Gas zu geben. Ich würde schon sagen, dass ich so ein bisschen Workaholic-mäßig bin.
Mhm.
Aber das ist auch, glaube ich, dem zu Schulde, weil ich halt einfach, wie gesagt, das mag, was ich tue.
Mhm.
Und den Überblick verliere ich nicht, weil ich glaube, du musst auch so ein bisschen gemacht sein, so für dieses für diesen Orga-Shit. Weißt du, so, mhm. manche Leute kriegen ja gar nicht so diese Sachen zusammen. Und das ist ja auch, warum ich dann auch unter anderem Produktion mache dann für Videos. Weißt mhm. du, wenn du da nicht irgendwie die Sachen zusammenhältst und Sachen organisieren kannst oder den Überblick verlierst, dann bist du dort verloren.
Ja, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, was so quasi die Rolle von der Produktion ist oder von einem Produktionsmanager. Ja, aber super spannend. Hast du das schon so früh erkannt und dir deswegen auch diesen Namen gegeben, so Sunny Business, oder wo kam das her?
Also Sunny haben mich schon ein paar Jungs aus meiner, damals noch bevor ich Musik gemacht habe, so genannt. Das war ja so ein Spitzname für mich so. Mhm. Die haben mich so ein bisschen geärgert, auch wie ich damals in diesem Alter war, so Kalifornien.
Warst du so ein Sunny Boy oder was?
Ich glaube, ich bin ein positiver Typ. Ich mag es zu lachen, ich mag es, wenn andere Leute lachen. Für mich ist Energie, glaube ich, schon immer sehr wichtig gewesen, mehr denn je. Aha. Ich mag es, wenn Leute sich wohlfühlen, wenn es entspannt ist. Mhm. Klar, ist auch manchmal eine Phase im Leben, wo nicht alles geil ist und rosig, gell?
Ja.
Aber generell versuche ich so zu sehen, dass die Sachen für mich passieren und nicht gegen mich. Mhm. Und Business kommt aus einem anderen Aspekt. Aber da will ich jetzt gar nicht so zu sehr drauf eingehen. Deswegen habe ich mir dann da den Vornamen und Nachnamen gegeben und es hat damals halt ganz gut gepasst. Weil den Namen habe ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Das war ja eigentlich so mein Künstlername, mit dem ich gestartet habe. Mhm. Und der hat sich dann auch einfach so etabliert im Videoproduktionsbereich. Dass mich dann einfach alle auch Sunny nennen oder Sunny Business, also Sunny Business nicht, aber alle sagen Sunny.
Ja, ja. Und dann auch einfach macht Sinn, den zu behalten. So. Weil das ist jetzt schon ein Name, das ist eine Instanz. Also warum jetzt wechseln?
So? Ja, also soll jeder für sich beurteilen, wie weit es eine Instanz ist oder nicht. Aber wie du sagst, ja, warum den wechseln? So, ich habe auch nichts dagegen.
Wir spielen gleich mal ein Ratespiel und dann können wir uns überlegen, ob du eine Instanz bist oder nicht.
Ich bin sehr gespannt.
Weil ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, so mal die Views der Videos zusammen zu addieren, ab 2019 der Videos, bei denen du mitgearbeitet hast.
Ernsthaft?
Und zwei Fragen habe ich am Start. Nummer eins, hast du auf dem Schirm, wie viele Views das erfolgreichste oder meist gesehene Video hat, bei dem du mitgewirkt hast?
Überhaupt nicht, weil mich Klicks lang gar nicht juckt. Also ich meine, mich freut es, wenn ich sehe, dass ein Video oft gesehen wird, weil es ja auch für mich Promo und Werbung ist. Ja. Mhm. Und mich freut es für den Künstler, vor allem wenn ich mit dem Künstler eng zusammenarbeite oder auch seine Musik feiere. Mhm. Aber Klicks haben für mich noch nie eine Rolle gespielt, in dem Sinne, dass Sachen gut oder schlecht sind oder ich sie danach bewerte. Deswegen muss ich ehrlich sagen, so, ich habe es eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß, so ein, zwei Videos, okay, die haben recht gute Klickzahlen.
Aha.
Aber ich habe das zum Beispiel, was du getan hast, dass ich meine Views zusammengezählt habe oder die habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht, Alter. Ich sag's dir wirklich.
I told you.
Hat er dir gesagt? Nein, warum auch?
Du bist also, halt,
juckt mich nicht so, ich mach lieber.
Also meine Theorie war auch, du bist in so einem Kreativitätsstrudelprozess, genau, der die ganze Zeit vorwärts geht und dann ist es halt selten der Fall, dass man sich die Zeit nimmt, mal auf Stopp zu drücken und das alles zu analysieren. Ja, wenn du sagst, das brauchst du auch nicht. So.
Ja, auch wenn du dein Selbstwertgefühl danach bestimmst, wie viele Klickzahlen du hast oder dein Video danach beurteilst, ob es gut oder schlecht ist, weil es dann 1 Million Klicks hat oder 10 Millionen oder vielleicht auch 10.000. Mhm.
Ja, das ist,
worüber
das,
reden wir? Was
das ist super gefährlich, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es an mancher Stelle irgendwie bei der Verhandlung oder beim Pitchen oder beim Kennenlernen irgendwie eine Rolle spielen kann, weil es leider immer noch viele Leute gibt, die halt nicht irgendwie gucken, was machst du, wie regelmäßig arbeitest du, wie ernst meinst du das, sondern die brauchen für so schnelle Entscheidungen, brauchen die dann so tak, 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 Faxen, Fakten, Fakten, Fakten. Aber es schließt sich dann daraus, dass du quasi gar nicht den Hustle hast, Leute überzeugen zu müssen.
Ja, das ist jetzt mittlerweile so. Also in den letzten 2, 2,5 Jahren sind so viele Projekte passiert und auch mit namhafteren Regisseuren oder auch Künstlern. Und natürlich, du hast komplett recht und das nutze ich auch für mich. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Mhm. Ja, also ich weiß ja so, dass das natürlich hilft, wenn du für namhafte Künstler gedreht hast und wenn die Videos einige Klicks haben. Mhm. Aber ich glaube, dass am Ende trotzdem, vor allem wenn der Künstler damit entscheidet, er sich entscheidet für Qualität oder nicht Qualität. Mhm. Klar, die Vita, glaube ich, spielt eine große Rolle, dass du überhaupt erstmal so da dran kommst, dass der dich überhaupt in Erwägung zieht. Zumindest bei einem gewissen Bekanntheitsgrad, weißt du? Und klar, nutze ich das für mich. So, dann auch, wenn ich irgendwie mit Leuten spreche oder sonst was, dann schicke ich ihnen dann eher ein Video, was viele Klicks hat oder wo ein bekannterer Künstler ist. Aber das hat auch damit zu tun, dass die dann oft auch ein größeres Budget haben und wir dann auch viel mehr das realisieren können, was wir uns so in Anführungszeichen vorstellen von der Quali her. Und das dann einfach anspruchsvoller hat, mehr Niveau. Und wenn es dann gewisse Künstler sehen, wissen die zumindest, okay, guck mal, ey, die Jungs, die wissen, was sie tun. Aha. Du wirst ja auch immer so eine gewisse Sicherheit haben. Du willst ja am Ende, dass dein Video geil wird als Künstler. Und es hilft, klar. Ist so, hast du komplett recht, weil die Leute beurteilen das zumindest so beim ersten Blick schon so nach, oh, mit wem hat er gearbeitet, was hat er schon alles gemacht.
Wie erfolgreich ist das?
Wie erfolgreich ist es? Sind die zufrieden? Bla bla bla. Aber mittlerweile werden wir auch von Labels empfohlen oder Labels sagen, ey, guck mal, ey, die Künstler waren super glücklich mit denen. Habt ihr nicht Lust, dann auch hier was mit denen zu machen oder schlagen uns vor? Und das erarbeitest du dir natürlich mit der Zeit. Mein Weg war sehr lang. Ich sag ganz ehrlich so, es ist jetzt 2,5 Jahre oder 3 Jahre, dass ich wirklich sage so, es kommt durch Musik bzw. Videoproduktion so viel herum, dass ich damit ohne Probleme leben kann und mir hier und da was leisten kann. So, und das hat gedauert. Aber das ist okay. Ich war bereit, das zu geben und ich bin glücklich, dass ich da den Atem, also dass ich da einen langen Atem hatte und nicht aufgegeben habe. Umso stolzer macht es mich.
Geil. Weißt du? Ja, wir werden auch gleich nochmal zu deinen Anfängen zurückkommen. Aber vielleicht kannst du, gibt's so eine Spannweite von, was ist so das niedrigste Budget und was ist so das höchste Budget, mit dem du schon mal konfrontiert warst, beziehungsweise mit dem du arbeiten, beziehungsweise spielen konntest. Und wie unterscheidet sich dann die Arbeit, wenn man ganz viel oder mehr Geld zur Verfügung hat oder weniger?
Ja, mit mehr kannst du natürlich auch mehr machen. Also nicht jetzt immer. Ich sage auch immer Künstlern und so, es kommt nicht immer darauf an, dass du viel Geld hast. Manchmal braucht ein Song vielleicht eine ganz einfache Idee. Ja, es gibt viele Videos, wo ein Künstler einfach nur vor einer Location ist und es wirkt einfach extrem so. Du brauchst nicht immer, keine Ahnung, Explosionen und fucking Helikopter oder die Wüste im Hintergrund.
Ja, ist so. Ja, und so 10 Settings.
Ja, und so 10 Settings. Ja. Das, du musst ja so das Gefühl aufgreifen des Songs, ja?
Ja.
Klar, so gewisse Künstler, die einfach schon so ein Level haben, die wollen natürlich auch mehr zeigen, mehr bieten und alles. Aber als Newcomer, wenn ein Song scheiße ist, weißt du, dann hilft es auch nicht das beste Video. So im Endeffekt macht der Song das Video besser, so im Idealfall, und das Video macht den Song besser. Ja. Wenn du mehr Kohle hast, kannst du natürlich equipmenttechnisch ein bisschen mehr auf den Putz hauen, auch mal eine größere Location anhauen und es ist einfacher zu arbeiten. Es ist einfach so. Und wir jetzt sind auf so einem Level, dass wir sagen, wir brauchen einfach ein gewisses Budget, um auf diesem Level auch weiterzuarbeiten, weil wir wollen ja auch nicht Schlechteres irgendwie machen als das, was wir momentan tun. Und vom Budget her variiert es so von 10.000, 15.000 Euro. Ich meine, ich habe damals, wie gesagt, auch schon Videos für 3.000, 2.000 gemacht. Manchmal auch für 500 Euro oder für eigene Künstler so für No-Budget-Dinger und habe einfach Gefallen eingefordert, so, weißt du, und dann Gefallen zurückgegeben. Aber von 40.000, 50.000 bis hin zu 10.000, 15.000, das kommt immer drauf an, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast jetzt 40.000 oder 50.000 Euro für 3 oder 2 oder 4 Drehtage, kann es auch oft weniger sein, als wenn du jetzt sagst, du hast 15.000 oder 20.000 nur für einen Drehtag. Das muss halt auch immer unterscheiden. Weißt du, was ich meine?
Safe.
So, wie viel Zeit hast du oder wie komprimiert kannst du dieses Geld dann auch einsetzen? Von wie vielen Drehtagen reden wir? Das ist immer sehr schwer, pauschal zu sagen. Deswegen, dann, wenn wir dann so, ich habe so keine Ahnung, wie viele Nachrichten dann so bei dem, ey Bruder, wie viel kostet Video? Ich kann dir nicht sagen, wie viel kostet Video.
Es hängt von vielen Faktoren ab.
Es hängt von vielen Faktoren ab, weißt du? Ich kann dir sagen, so ab so einer gewissen Summe kannst du mit einem Top-Team arbeiten, weil einfach ein Kameramann will seinen gewissen Lohn. Ein Oberbeleuchter will seinen gewissen Lohn. Weißt du? Der Cutter will seinen gewissen Lohn. Und da musst du entscheiden, will ich diesen ins Projekt mit einbeziehen, weil ich auch dieses Niveau will oder nicht. Und wenn du das möchtest, musst du auch für den zahlen.
Ja, und also es ist ja nicht nur die technische Seite, sondern es ist auch das, was vor der Kamera passiert. Also, keine Ahnung, da hat man dann noch Statisten, was muss man der Location abgeben? Also es ist dann schon sehr situationsabhängig.
Essen am Set, Trinken am Set. Weißt du, was oft Leute nicht einbeziehen? die Spritkosten, je nachdem, wo die Location ist.
Ja, ja, ja.
Weißt du, brauchst du noch Übernachtungskosten, weil vielleicht irgendeiner der Statisten kommt von irgendwo weit her, aber du willst ihn ja unbedingt haben fürs Video. Ja. So, der kann nicht nach 12 Stunden Drehtag irgendwie zurück 6 Stunden nach Berlin fahren. Und das lassen oft Leute außer Acht.
Ich kann mir vorstellen, dass du dich da oftmals so krass strecken musst, weil sich die Anforderungen halt jedes Mal ändern. So, ich stelle mir das so vor, dass du quasi die einzelnen Bausteine kennst und du weißt, welche Personen man braucht, welche Orte man braucht, welche Skills man braucht, welche Technik man braucht, damit halt was Schönes draus wird. Und dann kommt eine Situation und du sagst, okay, welche Dinge passen jetzt dazu? Welche können wir uns sparen? Was ist innerhalb des Budgets? Was ist außerhalb des Budgets? Und gibt es vielleicht irgendein Projekt, an das du dich erinnern kannst, wo du dich so ganz krass strecken musstest, wo du wirklich so mit 5 Händen jonglieren und lalilu?
Ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt irgendwie so mit Namen um sich schleudern würde oder weißt du jetzt unbedingt so.
Das kann ich dann machen. Ich habe sie alle aufgeschrieben.
Ich sag dir auch gern was zu denen, aber ich würde mal sagen, vor allem in der Anfangszeit. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe auch oft auf meine Gage einfach verzichtet.
Mhm.
So, weil ich auch einfach zeigen wollte, was ich kann.
Mhm.
So, und das Maximum rausholen wollte, ja. Klar hat es nicht immer jeder gesehen. Und ich würde auch sagen, es war nicht immer gut, dass ich das getan habe. Und du lernst daraus.
Mhm.
Aber in einigen Dingen hat es halt geholfen, gell. So, wenn es dann Leute sehen, dass du da bereit bist, dafür zu bluten, das mit Leidenschaft tust und mit Liebe, dann engagieren sie dich, glaube ich, auch eher nochmal, als wenn du das nur der Geldeshalber tust.
Mhm.
So, und wenn du auch dazu bereit bist, dich so zu strecken, um mal Sachen möglich zu machen, die vielleicht nicht möglich sind, ja.
Mhm.
Ich glaube, Kommunikation ist da so ein extrem wichtiger Punkt. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, einfach 100.000 Euro hast, ja, rufst du einfach jemanden an, fragst zu dem, okay, ey, was ist deine Gage? Du sagst 2.000 Euro, okay, ich buche dich.
Mhm.
Wenn du aber nur 50% von dem Budget hast, ja, dann telefonierst du mit den Leuten, dann sprichst du mit denen und versuchst denen ein gutes Gefühl zu geben.
Mhm.
Dann schickst du denen deine Videos zu, um denen auch zu zeigen, okay, guck mal, das wird alles professionell.
Mhm.
Und wünschst dir oder hoffst darauf, dass die dir da ein bisschen entgegenkommen.
Mhm.
Ich würde nie immer von irgendjemandem was umsonst erwarten, weil ich auch niemandem was schuldig sein möchte.
Mhm.
Deswegen ist immer das Beste, so mit direkten Karten zu spielen, offen zu sein und ehrlich zu sein. Und dann liegt es an jedem selbst, weißt du so, ob er es für 200 Euro macht am Ende des Tages, weil er sagt, vielleicht habe ich auch Bock auf den Credit, ich habe gerade eh nichts zu tun. Ich fühle deinen Vibe, es passt so von Energie her, oder ob er das für 2.000 Euro tut. Nichtsdestotrotz, weil ich das genauso sehe, solltest du, ob du einen Job für 200 Euro nimmst oder für 2.000 Euro, es genauso gut machen. Was mich halt oft abfuckt, ist dann, dass Leute dann kommen, weißt du, was ich meine, und dann zum Beispiel sagen, oh, ich habe jetzt eventuell einen anderen Job angeboten bekommen oder dies und das und dann nur das Geld in den Fokus stellen. Ich verstehe, wenn jetzt einer unserer Oberbeleuchter kommen würde und sagen würde, ey, fuck, guck mal, da ist George Clooney, der möchte mit mir einen Hollywood-Film drehen und ich bin 2 Wochen am Set und bekomme dafür das 20-fache. Ey, wäre ich der Erste, der sagen würde, geil.
Ja.
Vor allem mit den Jungs, weißt du, mit denen wir länger arbeiten, so, ich freue mich für den, ich will, dass der wächst, dass er besser wird im Endeffekt als wir alle, weißt du so? Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn Leute so nur das Geld als Antrieb nehmen.
Ja, und das ist ja auch nervig für die eigene Planung. Also wenn man sich das überlegt und dann sagt man, okay, ich habe jetzt die 3 Leute, die plane ich mir ein, okay, chillig. Und dann sagt jemand, na, ich habe da was Besseres. Dann bist du ja wieder in der Pflicht, da jemanden neuen zu organisieren. Und das macht es dann komplizierter. Und ich glaube, das passiert auch öfter in diesen Low-Budget-Bereichen, dass die Leute halt nicht genau wissen, warum sie das machen. Und dann ist es halt nervig. So, dann hat man diese Reibungspunkte.
Ja, deswegen,
oder dann hat man diese Situation, wo das passiert.
Ja, du sortierst da aus mit der Zeit. Es bildet sich so ein Team, so ein Kern, mit dem es funktioniert. Klar kann da auch immer wieder jemand abspringen oder was Besseres finden und so. Und das gehört dazu. Weißt du, wie gesagt, da muss man auch komplett egofrei sein.
Ja.
Aber du sortierst aus. Weil ich meine, am Ende des Tages, mit Mikis mache ich so die meisten Sachen. So 80-90% der Videos. Und wir haben da so ein gewisses Team, mit dem wir immer arbeiten. Und es passiert auch immer noch, weißt du, dass jetzt so befreundete Künstler kommen und sagen dann, ey, wir haben nicht so viel Budget und wenn wir es irgendwo einschieben können, dann machen wir das. Und dann ist natürlich geil, wenn du dann Leute um dich herum hast, die das auch verstehen. Und wenn du denn aber dann auch noch 20, 25 andere Jobs besorgst, wo sie halt wirklich gut
dann verdienen, sind gut,
dann ist es auch cool. So, es ist immer schwer, wenn so das eine überwiegt, dass du immer entgegenkommen musst. Weißt du, weil am Ende die Leute wollen essen, die Leute, weißt du so, die müssen leben. Und ich verstehe das, dass du nicht von Luft und Liebe leben kannst. Ja, deswegen soll auch jeder verdienen.
Ja, absolut nachvollziehbar. Lass uns nochmal kurz zurückspringen zu dem Numbers Game. So, vielleicht weißt du nicht, wie viele Views das erfolgreichste Video hat, aber vielleicht weißt du, welcher Song es war oder welche Artists. Es sind drei. Drei Künstler.
Bei diesem Song?
Ja.
Ja, dann ist es, weil ich habe nur einen Song gemacht mit drei Künstlern, das ist Luciano, Aziel und Gentleman.
Ja, Mann. 35 Millionen.
35 Millionen?
Ja, Mann.
Krass.
Also Stand jetzt Recherchezeit, ne? Keine Ahnung was.
Okay, krass. Aber das Mal, als ich es gesehen habe, war es wirklich 18 oder 17 Millionen. Krass. Ich sag ja, ich guck das nicht. Und wenn ich mir den Song anhöre, dann eher über Spotify.
Mhm.
So, weißt du?
Ja. Ja, weil ich gucke nur Musikvideos. Ich bin zum Beispiel nicht in Spotify drin und so mein Musikkonsum passiert über
ausschließlich YouTube. Ausschließlich über Musikvideos?
Fast okay, ausschließlich.
Ja, ja. Ist ja gut.
So. Ich habe mir das irgendwann so angeeignet, dass das wie so ein kleiner Selektionsmechanismus ist. Im Sinne von, so es gibt immer wieder Leute, die irgendwie coole Songs auf die Reihe kriegen. Aber dann haben die diesen einen coolen Song und dann sind sie wieder weg, weil sie merken, okay, da hängt so viel mehr dran, das ist anstrengend. Und wenn jemand den Step schafft, einen coolen Song zu machen und ein cooles Video zu machen, dann ist er schon mal näher dran an etwas, was vielleicht ein bisschen mehr Zukunft hat und ein bisschen mehr Konstanz als jemand, der jetzt nur einen Song hat. Und das war zu einer Zeit, wo ich dann irgendwie auf Soundcloud war, auf YouTube, auf dies, auf das und dann hast du auf einmal so 10 Kanäle, wo du Musik suchst und dann war einfach so das Volumen an neuer Musik viel zu viel, dass ich mir gesagt habe, okay, ich muss mich da auf irgendeinen Ausschnitt, ich muss mich selber limitieren, damit mir nicht die Hutschnur platzt. Und dann bin ich halt irgendwie bei den Videos gelandet und habe das so als meinen limitierenden Faktor
mitgenommen. Ich glaube, tut jeder so seine eigenen Ausschlusskriterien irgendwann mal so für sich bestimmen, weißt du? Um dann, wie du sagst, einfach nicht zu erschlagen werden von diesem ganzen, was da so heute passiert und was rauskommt. Deswegen ist es sehr schwer als Künstler. Ich sag halt auch oft, oder wenn ich auch mit der Leiser gesprochen habe, ich glaube schon, dass so Videos oder was Visuelles, ich sag jetzt nicht, dass es unbedingt sein muss. Ich glaube, es gibt auch geile Künstler, die jetzt nur zwei Songs im Jahr machen, wo ich mir auch sage, so ist es schade, dass die nur zwei Songs machen, weil ich würde mir da gerne mehr wünschen. Und ich möchte jetzt nicht als Ausschlusskriterium nehmen, um gute Musik zu beurteilen, ob sie jetzt ein Video haben oder nicht. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass es halt extrem viel hilft. Ja, und auch bei Newcomern, glaube ich, brauchst du das auch einfach so ein bisschen herauszustechen. Und es ist so, dass dann einfach auch eine gewisse, du zeigst halt einfach auch eine gewisse Professionalität und eine Ernsthaftigkeit. Ich glaube, dass Künstler oder Leute, die dann von außen betrachten, das hast du ja eben gerade schön gesagt, dich dann auch einfach ernster nehmen. So, oder sagen so, guck mal, da passiert was so, da passiert regelmäßig was, der Künstler hat schon 6-7 Videos. Ich klicke da jetzt eher drauf, als wenn ich bei einem Namen nur ein Foto finde, ja, mit einem Song. Ja.
Mir ist auch bewusst, dass da Sachen durch mein Raster fallen.
Aber wie willst du auch alles hören heutzutage? Ist unmöglich.
Es macht mir keine Sorgen und Gott sei Dank bin ich in einem Netzwerk oder in einem Umfeld, wo Sachen, die wirklich relevant sind, immer den Weg zu mir finden. Also das geht gar nicht, dass ja, da irgendwas so an mir vorbeirauscht.
Song oder was auch immer und sagt, ey, hast du das schon gehört?
Richtig. Guck
mal, wie überkrass es ist.
Das passiert.
Ja, ja, klar, natürlich.
So, von daher mache ich mir da keine Sorgen. Aber lass uns wieder den Bogen schlagen zu, wie viele insgesamt Views haben deine Videos ab 2019? Ja gut, du hast jetzt das Aziel Luciano Gentleman Ding, hast da deine 35 Mille und 2019, 20, 21, 22, 3,5 Jahre. Sag mal irgendeine Zahl. Oder ja, Pascal, habe ich schon gesagt, der kann nicht mehr mitraten.
Und ich bin nicht so gut im Raten. Es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie an den 100 kratzen würde, wenn du jetzt schon so die Frage stellst. Aber ey, wie ich dir auch vorhin gesagt habe, so mir sind Klickzahlen sind für mich nicht so extrem relevant. Aber du machst mich neugierig, weil ich selbst, wie gesagt, noch nie die Sachen zusammengezählt habe. Und mich ist es natürlich interessiert.
Ich werde dir im Nachgang mal die Rechercheliste zeigen, dann ist das da alles chronologisch aufgelistet, wann die Videos rausgekommen sind mit den Views und den Links dazu.
Feiere ich, dass du dir so Mühe gemacht hast.
Ich krieg dann ein besseres Gespür dafür. Also
verstehe ich, ja.
Durch das Strukturieren und das Ordnen kann ich halt so Rückschlüsse ziehen, wie der Workflow ist. Also was dahinter passieren muss, damit man zu so einem Volumen kommt. Weil ich löse es jetzt einfach mal auf und
dann hau mal raus.
Du hast auf jeden Fall die richtige Richtung gehabt. Es sind 108.815.544 Views, halt Stand Recherche jetzt. Das ist eine Zahl mit 9 Nummern. That's a lot.
Darauf müssen wir einen trinken, Hirsche.
Nein, Mann.
Du kannst nicht mehr.
Am Ende trinken wir einen.
Auf.
Am Ende trinken wir noch einen. Das kretscht rein. Ich bin so gerade in der Spur. 108
Millionen, aber das klingt schon verrückt. Es klingt verrückt. So,
was macht das mit dir, wenn du so eine Zahl hörst?
Es freut mich einfach nur. Also ich beurteile meine Arbeit nicht danach, ob sie gut oder schlecht ist. Aber es ist schön, irgendwann mal Feedback zu bekommen und zu sehen, dass Leute auch die Videos sehen. Mhm. Und ich bin mir dessen bewusst, dass dadurch dann auch wieder neue Jobs zustande kommen. Mhm. Und das ist gut für mich.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und behaupte, das ist gut für die Szene. Also die lokale Szene. Weil du dadurch natürlich auch einen prägenden Einfluss hast. Also du hast einen Einfluss darauf, wie 108 Millionen Menschen Musik wahrnehmen oder Personen wahrnehmen. Das heißt, das ist eine gestalterische Komponente, die du dort inne hast, eine Erschaffer Komponente. Und mit dem Hinblick finde ich das ziemlich beeindruckend. Wenn du in so Produktion reingehst, ist dir das bewusst oder hältst du dir das vor Augen, dass du quasi auch mitverantwortlich dafür bist, wie die Personen, die MusikerInnen wahrgenommen werden? Und wenn ja, inwieweit beeinflusst dich das oder läufst du da einfach rein und sagst, ich mach mein Ding und abgehe? Weil du überlegst dir auch Sachen, du überlegst Outfits, du überlegst Locations, natürlich auch immer im kreativen Austausch, ne? Aber so am Ende, wie die Personen dargestellt werden, ist auch auf jeden Fall mitgestaltet von den Bildern und den Einflüssen, die du im Kopf hast.
Ja klar, natürlich immer in Absprache mit dem Regisseur oder demjenigen, der das Treatment schreibt, ja, und das Drehbuch. Aber es ist verrückt, ja, weil du das jetzt so sagst. Glaubst du mir, dass ich das so in der Form noch nie gesehen habe?
Ernsthaft? Ich glaube dir das.
Wirklich. Also so, ich würde vor allem sagen, so die letzten zweieinhalb Jahre habe ich teilweise noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, so richtig so rauszutreten und es vielleicht mal so von anderen, von der Vogelperspektive zu sehen, weil so viel passiert ist, so viel Arbeit war, dass ich so von einem Projekt ins andere gesprungen bin. Und ich finde es immer geil und mich freut es dann auch vor allem, das liebe ich so, wenn so ein Dreh abgeschlossen ist und ist geil gelaufen und dann schickt mir zum Beispiel der Mikis oder auch ein anderer Regisseur so das Video und ich sehe so, das ist für mich so wie Weihnachten, ja.
Aha.
Nach wie vor. Und ich sag immer, wenn diese Freude oder diese Liebe verloren geht, dann suche ich mir auch was anderes. Dann habe ich auch keinen Bock, weil das ist so mein Antrieb. Deswegen glaube ich, mache ich mir nicht so Gedanken über das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist gut, weil ich einfach so mein Ding mache. Ich will einfach abliefern. Ich will, dass es gut ist. Ich will, dass wir eine geile Zeit am Set haben und dass andere der Künstler glücklich ist. Aber ich finde es natürlich schön, wenn jetzt jemand wie du sagt, weißt, sage ich ganz ehrlich so, ey, guck mal, so und so, oder hast du das mal schon von diesem Blickwinkel gesehen? Weil ich hatte letztes Jahr kam irgendwann ein Freund zu mir und hat gemeint so zu mir, ja, weißt du eigentlich, was du so die letzten zwei Jahre gemacht hast? Hast du schon mal so darüber nachgedacht? Und ich so, nee, ehrlich gesagt noch nicht so, ja. Weil so viel passiert und ich versuche dann auch so den Moment ein bisschen zu leben.
Geil.
Ja, und wenn du dir immer, ich habe damals, als ich noch jünger war, weißt du, so viel so gesagt, so okay, so muss die Zukunft sein oder so, aber glaub mir, es kommt immer meistens anders, als du planst oder als du erwartest. Und das macht es für mich auch spannend. So, ich will gar nicht wissen, wo ich genau in 2-3 Jahren bin, geschweige denn in 10. Dann ist das Leben doch kein fucking Abenteuer mehr. Ich habe gewisse Ziele und Träume, die ich gern erfüllen würde, oder Sachen, an denen ich arbeite und die ich gern noch realisieren würde, solange ich hier noch auf diesem Planeten bin. Aber ich bin auch offen für alles, was sonst so drumherum passiert.
Kannst du schon irgendwie ein bisschen konkretisieren, was so deine Ziele oder deine Pläne sind oder die Projekte, an denen du gerne arbeiten möchtest oder vielleicht auch arbeitest?
Ja, also ich werde auf jeden Fall auch wieder selber Musik machen. Mhm. Ob jetzt dieses Jahr irgendwie was kommt oder nächstes Jahr, werden wir sehen. Mhm. Aber darauf habe ich einfach extrem Bock, mhm, weil so die Seele danach ruft und das Herz. Ich will einfach wieder selbst ins Studio und hinter das Mic. Mhm. Das wird alles natürlich anders klingen als vorher, weil ich bin ein alter Mann.
Weißt du, so. Gestern habe ich so Mate Kroate eine Story geschickt. Der war, glaube ich, auf deinem ersten Tape besser als dein Album mit drauf. Das war so ein Ami-Rap-Mixtape von 2008. Ja, also guck mal, 2000, back in the days, back in the 14 days.
14 Jahre, verdammte Scheiße.
Und dem habe ich gesagt, hier Bruder, wann kommt dein Comeback? Und er sagt, oh, ich bin jetzt alter Mann.
siehst du. Ja, man ist immer so jung, wie man sich fühlt. Ich bin hungriger denn je. Und wie ich vorhin gemeint habe, so, das ist ja dieses so, umso älter du wirst, umso mehr weißt du, was du willst, aber vor allem auch, was du nicht mehr willst. Mhm. Es gibt dir so eine gewisse Gelassenheit. Mhm. Ich werde die Musik auch machen, weil ich sie für mich tun will. Mhm. Wer es hören will, obergeil, wenn nicht, nicht. Mhm. Aber es ist natürlich auch gut zu wissen, so ich kann es mittlerweile auf einem ganz anderen Level realisieren, mhm, und auch mit ganz anderen Leuten zusammenarbeiten, als ich es vor 10 Jahren konnte. Weil das Netzwerk natürlich nicht kleiner wird, sondern eher größer.
Und dann klingt die Musik vielleicht auch eher so wie das, was man sich im Kopf wünscht und vorstellt,
genau,
weil man bessere Mittel hat, besseres,
genau,
Team,
genau,
wie 2008. Weil da, genau, sah die Welt sicherlich noch ganz, ganz anders aus.
Genau. Und halt, um noch mal kurz zu der Frage, was für mich ein absoluter Traum ist, so, oder was ich auch machen will und werde, ist nur eine Frage der Zeit. Aber ich sage ganz realistisch, halt 4-5 Jahre, eine Serie zu produzieren oder einen Film. Und dort von Anfang an so dabei zu sein, wie gesagt, Leute zu casten, Leute auch einzubauen, befreundete Musiker auch da mit einfließen zu lassen, einen Soundtrack zu machen, mit da zu kreieren, im Studio zu sein. So das komplette Netzwerk, was du dir so über die letzten 20, 25 Jahre aufgebaut hast, so in ein Projekt einfließen zu lassen und so überall so ein bisschen die Finger mit dem Spiel zu haben, um dann das Bild zu gestalten, so mitzugestalten, mit anderen Leuten und mit dem Team, das man sich im Idealfall wünscht, so wie man sich das auch vorstellt. So. Das ist auf jeden Fall ein Traum, weißt du? Vielleicht noch selbst sogar einen Song machen für den Soundtrack. Aber muss noch nicht mal. Ich muss mich da jetzt nicht so extrem in den Vordergrund stellen. Aber ich habe Bock, so ein geiles Projekt zu machen, weißt du?
Geil. Fühle ich. Freue ich mich auch schon drauf.
Ja, das hat noch Zeit und es braucht auch Zeit, weil ich weiß, so das Netzwerk muss noch größer werden. Ich muss noch zu gewissen Punkten kommen, mir noch gewisse Sachen zu erarbeiten, um es dann so zu realisieren, wie ich mir das gern vorstelle. Weil ich möchte nicht so halb machen.
Mhm. Ja, in der Vorbereitung ist mir halt auch aufgefallen, was du jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast, dass es die letzten 2, 3, 4 Jahre irgendwie so einfach in so einer konstanten Vorwärtsbewegung bist. Meiner Analyse nach hat es so 2019 angefangen und lustigerweise ging es da auch mit dem Podcast los. Also ich glaube, dass halt 2018 ein ziemlich wichtiges Jahr war für Frankfurt, weil da gleichzeitig das Blend Festival, das Random Circles Festival und das Hidden Hills Festival war. Und für mich war das so, Dicker, warum geht hier nichts? Und dann auf einmal, blop, 3 komplett eigenständige Marken, Instanzen mit geilem Scheiß, richtig Hip-Hop, sind parallel am Start. Und ich war so, wow. Und das hat mir halt auch so ein bisschen Energie mitgegeben, diesen Podcast zu starten, weil ich gemerkt habe, so, okay, die Liste der Gäste, die man dort einladen kann, die endet nicht so. Ich kann das bis zum Ende meines Lebens machen, da kommen noch Leute hinzu. Genau, also ich habe da quasi so einen Knackpunkt 2019 ausgemacht, aber wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben, Vega chartet auf die 1 mit Chaos. Videos habt ihr damals noch unter Malaria Films
unter anderem für Vega
gemacht,
für das Nummer 1 Album auch,
richtig, und yeah. dann weil das Album war ja auch wichtig für Frankfurt und für Vega, und kannst du mich so ein bisschen oder kannst du uns ein bisschen mitnehmen in diese Malaria Films Zeit?
Ja, natürlich. Also ich meine, das war so die erste Videoproduktionsfirma, die ich da gegründet habe mit Mario und mit Stipe. Stipe, glaube ich, mittlerweile auch einigen Leuten einen Begriff in Frankfurt. Tut auch sehr viel so für die Szene. Hat hier und da seine Finger im Spiel, unter anderem auch im Hidden Hills Festival. Hier geht auch Grüße raus an Stipe, guter Mann, gutes Herz.
Wenn ihr mehr davon hören wollt, hört euch Podcast Buddy Nummer 2 an. Das war mein zweiter Gast.
Ja, siehst du deswegen auch jetzt vor allem im Livestream-Bereich extrem viel. Mhm. Und da halt Videos gemacht. Da halt auch natürlich so sich so langsam so einen Namen erarbeitet. Du hast jetzt gemeint, 2018, 2019 ging es bei mir los. Hast du recht mit dem Ding, das man
sagt. Mit dem Volumen.
Mit dem Volumen, genau. Da hast du, ich bin schon viel länger aktiv und viele Sachen auch davor gemacht. Mhm. Aber dass dann auch bekanntere Künstler kamen, es regelmäßiger wurde und vor allem so Schlag auf Schlag. Und dann Leute auch gemerkt haben, okay, guck mal, da passiert was. Der ist viel unterwegs, der macht viel. Mhm. Und dann führt so eins zum anderen, weißt du. Dann kommen dann auch wiederum dadurch mehr Aufträge rein. Und das hast du schon richtig beobachtet. Aber Malaria Films war so der erste, sagen wir mal, professionelle Schritt. Auch da wurden noch viele Fehler gemacht und man hat gelernt vor allem, ja. Aber so der erste professionelle Schritt in die Videoproduktion. Aber alles hat angefangen damit, dass ich für mich selbst ein Video organisiert habe. Mhm. Oder für die Künstler, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und dann kamen irgendwann Leute, haben gemeint, okay, hast du nicht Bock, was für mich selber zu machen und dann sind für mich zu machen? Mhm. Und dann sind wir zu diesem Schritt gegangen, dass wir gesagt haben, okay, ey, komm, lass es mal versuchen, ein bisschen professioneller aufzuziehen. Mhm. Mittlerweile haben wir uns dann dort getrennt und jeder ist so Freelancer-mäßig unterwegs und ich glaube auch sehr glücklich damit. Mhm. Aber das eine kam zum anderen und es waren so mit so die ersten Schritte, ja.
Geil.
Und da haben wir halt dann auch für Vega gemacht. Für das Nummer 1 Album haben wir da die komplette visuelle Arbeit gemacht. Mhm. Das war ja auch dieses Wir sind die Eins, wo ich dann auch unter anderem so einen Aasgeier besorgen durfte, so aus Afrika, dieses Riesending. Das ist halt immer spannend, weißt du, so jetzt für die Kitty Cat einen fucking Eispenis, der irgendwie 2 Meter groß ist. Das sind halt absurde Gespräche teilweise, die du führen musst, gell, wenn du so Leute anrufst, die so Eisdinger machen.
Hallo, ich hätte gerne einen Eispenis.
Ich hätte gerne einen Eispenis und da war schon auch viel Gelächter und viel Lachen, weißt du. Und dann sagst du dem so, ey, ich meine das ernst und so, wenn du noch so Adern reinarbeiten kannst, wäre schon geil. Und dann sagt der Typ so zu mir, ich hatte einen sehr geilen Typen am Telefon, sagt zu mir so, ja, kannst du mal Beispiele schicken? So, ich sag so, ich schicke dir jetzt nicht ein Foto von meinem, gell, aber ich kann irgendwie googeln, wenn dir ein Holzpenis oder so reicht, gell, auf Google und so ein Screenshot schicke ich dir auch gerne ein paar Beispiele. Okay, okay. Und es hat super geklappt. Und das ist natürlich dann auch so eine Herausforderung, weißt du? Wenn irgendwie okay, ein fucking Aasgeier, einen afrikanischen klar zu machen. Mhm. Und es muss natürlich dann auch ein Budget drin sein oder so ein Eispenis oder keine Ahnung, den und den bestimmten Wagen, den es nur ein paar Mal auf der Welt gibt oder eine bestimmte Location und so. Mhm. Und dann, das triggert mich dann auch, weißt du? Ich will das dann auch packen so. Und ich will es dann im besten Fall auch dann packen zu einem Preis, wie es dann vielleicht kein anderer gepackt hat.
Aha. Geil. Hat die Produktion bei dem Vega Chaos Album dir schon so ein... Oder... Was hat sich verändert zu der Zeit davor und wie war diese Phase im Vergleich zu, wo es dann so richtig ging, losging 2019? Weil in meiner Recherche waren das halt so die ersten Sachen, die für Malaria-Films und dadurch dann halt auch für dich so richtig, die eine größere Aufmerksamkeit bekommen haben und auch für Vega. Also, weil... Davor hatte er noch kein Nummer 1 Album. So, weißt du, wie ich meine? Also, das war so, wenn ich das mir angucke, habe ich das Gefühl, das war so ein wichtiges Zusammentreffen, was Bedeutung hatte. Und da interessiert mich halt, inwieweit sich das unterscheidet zwischen der Phase davor und was es nochmal quasi gebraucht hat, damit es dann quasi so ab 2019 richtig in die Produktionsmaschine reingegangen ist.
Also ich muss jetzt erstmal dazu sagen, ich glaube, dass Vega auch mit dem Album auf die Eins gegangen wäre, wenn wir nicht die Videos gemacht hätten oder jemand anders. Muss ich so sagen, weil die Musik war einfach krass. Mhm. Der hat einfach was abgeliefert und ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, ey, wir sind der Grund, dass wir auf die Eins gegangen sind. Ich glaube schon, dass wir so ein bisschen geholfen haben. Mhm. Weil ich glaube, da hat er auch so einen Step einfach gemacht, so visuell. Mhm. Weil ich glaube schon, dass die Videos davor auch alle gut waren, aber da halt konstant so ein paar Videos waren, die auch einfach so nochmal ein höheres Niveau hatten. Und ich glaube, das wollte er ja auch. Deswegen ist er ja auch zu uns gekommen mit einem gewissen Budget und hat gemeint, ey Jungs, ich habe da Bock drauf, es war ja auch sein Schritt. Ja? Wir sind nicht hingegangen, haben gemeint, ey Vega, wir wollen, wir müssen oder lass uns bitte. Sondern es war so ein Ding, wir hatten ja auch musikalisch ein bisschen was zu tun. Ich habe damals mit dem ein bisschen Mucke gemacht, der war unter anderem ein Feature bei mir, hat mich dann mitgenommen auf Tour, wofür ich ihm auch dankbar bin. War da zweimal mit ihm auf Tour, auf Freunde von Niemand, wo ich Support Act spielen konnte. Dann auch bei einem großen Auftritt in der neuen Batsch gab vor, keine Ahnung, tausend und noch was Leuten und so. Und dann kam so das eine zum anderen. Das war so ein organischer Prozess.
Aha.
Ja, und deswegen, glaube ich, hat es dann auch in diesem Augenblick extrem gepasst und hat ihm hoffentlich dann auch ein bisschen geholfen. So, was so dieses Ganze angeht, zu so seiner Vorstellung und so. Und mich freut es extrem, so dass es geklappt hat und dass er dann auch, glaube ich, am Ende happy war mit den Videos. Aber so eine der Schlüsselmomente war, oder vielleicht auch der Schlüsselmoment, ich hatte Mikis Fontanier, der ja auch einfach eine Instanz ist, so für mich so einer der fünf Musikvideoregisseure in Deutschland, den ich witzigerweise vor 10, 12 Jahren kennengelernt habe, vielleicht waren es auch 8, 9, und ihm gesagt habe, du wirst irgendwann mal ein Video für mich drehen. Das wird passieren, so entweder so oder so. Und dann habe ich ihn gebucht. Das war dann 2018, 2019 für gewisse Projekte. Und da war es dann auch so, dass ein gewisses Budget, das war kein großes Budget, aber es war auch jetzt nicht null. Und ich ihm gesagt habe, weil es auch ein persönliches Projekt war, ich ihm gesagt habe, hör mal zu, mit was würdest du gerne arbeiten? So, oder was stellst du dir vor? Und hat er gemeint so, ey, das, was ich mir jetzt genau vorstelle, das wird nicht realisierbar sein für das Geld. Ich so, ja komm, mach mir doch einfach mal eine Liste, sag mir doch einfach mal so, was du gerne hättest und lass es dann meine Sorge sein. So, ich gucke, was halt geht so, weil es halt auch ein Projekt ist, was mir so am Herzen liegt. So, du sollst deine Gage so oder so bekommen, die haben wir eh ausgemacht. Und dann mir liegt es ja so, was ich da noch im Endeffekt klar mache. So. Weil ich mache die Produktion und so. Und hat halt teilweise eine geisteskranke Liste angesetzt. Hat wahrscheinlich gedacht, das klappt niemals, so der bricht sich das Genick. Aber habe ich nicht.
Hier sitzt er, nur den Finger.
nur den Finger. Und habe eigentlich alles realisiert, was er so wollte. Und vielleicht auch noch ein paar Sachen mehr. Und es waren dann so drei Projekte. Und das hat er gesehen. Und er kam dann einfach knallhart nach dem dritten Projekt und hat gemeint, hör mal zu, Sunny ist verrückt, wie es hier gelaufen ist. Habe ich selten so gesehen. Hast du nicht Bock, das kommende Video für Xavier zu machen? Das war noch da vor dieser ganzen Skandalzeit. Da ging es um dieses, ich weiß nicht, keine Zeit, meine Zeit. Oder irgendwas mit Zeit, der Song mit Motrip. Hat gemeint, guck mal, wir haben das und das Budget. War auch kein kleines Budget. Hast du Bock? Und ich, ohne eine Sekunde zu überlegen, ey, natürlich, willst du mich verarschen? So, klar habe ich Bock, das zu machen, gell? Und er war schon so ein Türöffner. Aber viele Leute haben auch so ein Ego-Problem. Die haben oft Angst, dass du denen irgendetwas wegnimmst. Oder vielleicht sind auch, was heißt vielleicht, das sind auch oft so Leute, haben ein festes Team. Und dann ist es auch gut, dass sie gegenübereinander loyal sind. Und dann da erst reinzukommen und die Chance zu bekommen, ist nicht einfach, ja? Und ich habe mich da auch bei Micke schon ein paar Mal bedankt. Habe ihm auch gesagt, hör mal zu, ich finde es überkrass, dass du da gekommen bist. So jemand, der auch schon so eine Instanz war und um einiges mehr Erfahrung hat als ich. Und mir diese Möglichkeit gegeben hast, mich zu beweisen. Weil dann kam eins zum anderen. Dann war Xavier happy, ey komm, lass direkt das zweite Video machen. Dann hat Xavier uns weiterempfohlen zu Vanessa Mai, auch bei deren Kooperation. Dann kam das und wie gesagt, mit Mikis habe ich so, glaube ich, 80 oder 90% der Videos gemacht in den letzten 2, 2,5 Jahren. Und da ist auch mittlerweile eine Freundschaft entstanden. Wir haben so unser Team und ich bin dafür extrem dankbar. Aber er hat dann auch immer mal klar gesagt, hör mal zu, Sunny, ich weiß zu schätzen, dass du dich bedankst, ist korrekt. Aber am Ende des Tages hast du dir das auch erarbeitet. So, wenn du nicht abgeliefert hättest, hätte ich dir auch nicht die Chance gegeben. So, du bist mir nicht schuldig. Das zeigt aber dann auch wiederum die Größe von Mikis. Dass er sowas kommuniziert und so reflektiert und so sagt. Und sowas ist natürlich auch motivierend und aufbauend für mich. Wenn du sowas dann auch hörst von einem Regisseur, der noch schon so lange dabei ist und eigentlich mit jedem fucking namhaften Künstler schon fast zusammengearbeitet hat, gell? Ja. Dann durfte ich dann auch die Projekte mit Kool Savas machen. Der hat mit Sido ein Echo gewonnen, wo noch der Echo cool war. So, das ist halt einfach, Mick ist so eine Instanz und das werde ich mir auch nie vergessen, das weiß er auch.
Das macht mich auch glücklich zu sehen, wenn quasi so Kreativschaffende so zusammenkommen und irgendwie zusammenarbeiten, weil man dann natürlich mit den Synergien oder der Bündung der Kräfte noch geilere Sachen wuppen kann. Und mir ist aufgefallen, dass du halt angefangen mit Mikis, dann auch mit anderen Frankfurter Videomenschen, sage ich mal, irgendwie Projekte gemacht hast. Und das ist für mich schön zu sehen, dass das irgendwie so zusammenwächst. So, da denke ich mir so, geil, irgendwie, das funktioniert, das nimmt so neue Ebenen an, man kann mehr Sachen machen, das professionalisiert sich. Was ich mir zum Beispiel noch rausgeschrieben habe, war Immun, der mir übrigens den Harald, den ihr in Podcast Brudi Nummer 37 hören könnt, vermittelt habe. Der hat quasi so unter anderem dieses Ezel Luciano Gentleman Video gemacht.
Das und war der da, erste Job auch mit ihm, so den er mir gegeben hat. Durch ihn bin ich dann auch diesen Job habe ich bekommen. Ja, dafür bin ich ihm auch natürlich dankbar. So.
Und mich macht das glücklich, weil du bist dann zuerst so, okay, Mikis hat das gesehen in dir, erkannt, man arbeitet zusammen. Dann Immun muss irgendwas in dir gesehen haben oder irgendein Need gehabt haben und du konntest da liefern. Okay, cool. Dann ging es noch weiter, dass du dann irgendwie mit The Maldon Way oder auch One-Take-Films Sachen gemacht hast. One-Take kann man sich Podcast-Brudi Nummer 16 anhören.
Ja, auch super Jungs, machen sehr geilen Stuff. Mhm. Erhan und Adal, gute Jungs. Und die haben halt auch so Leute, mit denen sie oft arbeiten im Team, sei es jetzt so Oberbeleuchter oder Kameraassistenten, die dann auch wiederum bei uns am Dreh sind. Mhm. Und das ist natürlich schön, wie du sagst, wenn dann so Leute irgendwo miteinander connected sind oder auch sich gegenseitig irgendwie Jobs zuspielen oder so. Ich mag das, weißt du, aber ich bin vor allem dankbar für die Möglichkeit, weil durch die durfte ich dann die Produktion da machen für Mero oder auch Jamule. Mhm. Und die machen einfach geilen Stuff. Ist auch so eine der Instanzen so hier in Frankfurt und der Umgebung, die auch schon seit jahrelang dabei sind. Und jetzt auch die Jungs da, die 100K-Jungs bei sich haben, die mit denen arbeiten, die für mich auch hier Shoutout, also wirklich krasse Arbeit. Mich freut es, wenn ich so junge Leute sehe, die so das schon so verstehen. Ich meine, heute geht eh alles schneller. Mhm. Ja, so super fitte Jungs. Ja, und super, super geiles Zeug, was sie da machen und sind, glaube ich, auch, die sollte man auf jeden Fall so auf dem Schirm haben.
In einer weiteren Instanz ist noch ein Traumlaborfilm, also Alex, meine Sicht und jetzt Skibber, meine Alex, Sicht.
Schöne Grüße, jetzt mittlerweile macht er viel mit dem, warte, wie heißt der?
Skibber.
Genau, meine mit dem durfte ich auch schon mal Videos machen. Ja. Bei denen ist ja auch viel passiert, vor allem so in dem letzten halben Jahr. Alex, mit dem stehe ich auch immer mal wieder in Kontakt, der habe ich mal angehauen, irgendwie wegen Schauspielern oder Sunny, kennst du hier jemanden oder dies, das? Und dem helfe ich auch super gerne und freut mich extrem, dass ich sehe, dass bei dem jetzt gerade so wirklich so einiges passiert. Ja. Er ist auch ein guter Kerl, arbeitet hart und hat einfach auch Bock auf den Stuff. Weißt du, mit Alisa und Josie, den Song, ja. Genau, den haben wir auch mit ihm gedreht. Geil. Zusammen. Das hat er gemacht, ja.
Also ich habe leider nur die Lupe auf Frankfurt, das heißt, ich habe keine Vergleichswerte, aber wenn ich mir das so angucke, was hier so filmproduktionstechnisch abgeht, habe ich das Gefühl, dass das der motherfucking Shit ist. Dass das halt einfach richtig, richtig stabil und prägend und hier gib ihm vorwärts ist.
Ja, glaube ich wirklich. Also mittlerweile ist, glaube ich, Frankfurt auch wirklich so ein Begriff geworden für viele, ja. Ich meine, klar, du hast in Berlin, du hast in Köln gute Leute. Und am Ende ist es auch jetzt in Deutschland nicht orts gebunden. Mhm. Ja, du hast auch hier MG-Videos, der auch krasse Sachen macht, für Reezy die Sachen gemacht hat, mit dem ich auch dieses Fem 5 machen konnte oder auch Pharone featuring Reezy. Super cooler Typ, auch ein bisschen jünger und glaube ich auch jemand, der noch für viel Wirbel sorgen wird in der Szene. Oder die Hanke Brothers, ja, die vor allem für Forti gemacht haben oder die auch unter anderem Kamera gemacht haben für das Ezel Luciano und Gentlemanding, die ich da kennengelernt habe. Krasse Jungs. Also ich glaube generell im Videoproduktionsbereich oder im Regisseurbereich, Kamerabereich, generell so dieses Musikvideo-Ding ist in den letzten 2-3 Jahren krass viel passiert. Und dementsprechend auch in Frankfurt. In Frankfurt gibt es, glaube ich, schon einige richtig gute Anlaufstellen, so wo du halt ein geiles Video bekommen kannst, wenn du Bock drauf hast.
Ja, das ist voll schön zu sehen, weil das halt einen Einfluss auf die ganze Szene hat, auf die ganze Qualität, auf die Professionalisierung, sage ich mal. Und mich freut das. Und ich freue mich auch, dass du da so konstant am Ball bist und bleibst. Ja, Mann. Um ein bisschen weiter zu flippen, du hast jetzt schon einige Künstler angesprochen, sei es jetzt irgendwie Vanessa Mai oder Savage oder Alisa oder whatsoever. Und mir ist aufgefallen, dass die Bandbreite der Genres nicht besonders spitz ist. Also du machst jetzt nicht nur Hip-Hop-Videos, sondern dann, keine Ahnung, gibt's irgendwie Pop-Künstler, für die du Videos machst, dann kommt irgendwie Afro-Pop von der Ecke, dann kommt Schlager von der Ecke, dann ist irgendwie Rock dabei mit Eisbrecher, dann kommt R&B-Stuff mit Rola, dann gibt's Elektropop, so World Club Dome Pop-Musik Kram. Also das ist ja eine weite Range. Ändert sich so deine Art und Weise, wie du da rangehst, wenn sich das Genre ändert? Weil eine Sache ist mir explizit aufgefallen, dass du bei den oder dass ihr bei den Vanessa Mai Videos nicht in der Description Box von YouTube stehst. Bei allen anderen steht ihr immer drinne. In der, ja, auch dafür in der
haben wir oft bei Vanessa Mai die Credits am Ende. Das Video.
Die sind da, die sind nicht nur, genau. Die sind nicht einfach nicht da, nur es war halt auffällig, genau, dass ja. Bei allen das immer in der Description steht, nur bei ihr nicht. Und dann interessiert mich jetzt einfach quasi so, wie das unterscheiden sich die Welten.
Habe ich mir nicht mal aufgefallen.
Krass, ja, okay, fair. nichtsdestotrotz, unterscheiden sich die Welten oder unterscheiden die sich vielleicht gar nicht? Wie ändert sich deine Herangehensweise, wenn das ein anderes Genre ist? Hast du dann irgendwie Schwierigkeiten, dich dort einzufühlen, oder funktioniert das eigentlich immer? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich glaube, du musst schon so ein Schlag vom Mensch sein. Ja, also es ist schon klar, dass du bei einem 18-Karat-Dreh anders kommunizierst als bei einem Vanessa Mai-Dreh.
Schön gesagt.
Und ein, sagen wir mal, anderes Umfeld hast, gell?
Ja.
Aber ich habe beides geliebt und lieb's vor allem so mit Künstlern wie Vanessa Mai. Vanessa Mai haben wir die letzten 12 oder 13 Videos gemacht.
Mhm.
So, und ist ja auch keine Schlagerkünstlerin mehr in dem Sinne. Die bewegt sich ja immer mehr und zu dem Pop-Ding. Ich war auch letztens jetzt bei einem Live-Konzert, das wir begleitet haben, auch visuell.
Mhm.
Und die hat mich unfassbar geflasht, so, weißt du, mit so gewissen Funk-Einflüssen und die Band. Und bin auch zu ihr danach hingegangen und gemeint, ey, du hast mich musikalisch wirklich umgehauen, so. Fand ich richtig, richtig geil. Und ich finde als ich würde jetzt nicht sagen richtiger Musiker, aber die meisten Musiker, die ich jetzt kennengelernt habe und wo ich sage, so, ey, der hat wirklich Ahnung von Musik und ist da so mit Herz und Seele dabei, die beschränken sich nicht auf ein Genre.
Mhm.
Ich meine, hörst du nur ein Genre? Ich glaube, du feierst auch mal vielleicht einen geilen House-Song.
Safe.
Oder du hörst mal einen geilen Pop-Song und sagst, ey, shit, den fühle ich gerade extrem.
Mhm.
Und warum den dann auch nicht? Oh, guck mal, schön.
Ja.
Mann, weißt du, was Gutes.
Kannst du uns noch zwei frische Gläser holen? Die sind in...
Ich brauche kein frisches, wegen mir musst du kein frisches
holen. Aber ich weiß nicht mehr, welches ist.
Ach so. Reden wir jetzt weiter?
Ja, wir reden weiter.
Ich finde, das ist auch voll spannend.
Mhm.
Ich finde es gerade geil, weil es ist schon so, dass wenn du die meisten Videoproduktionsfirmen nimmst oder die meisten Regisseure, sie meistens für ein Genre Sachen machen. Hier und da mal fällt etwas heraus, aber ich finde es geil, dass du das gesehen hast und du auch sagst, ey, guck mal, das ist so sehr vielfältig.
Mhm.
Und ich finde es gerade geil. Und ich finde, das macht mich dann auch so irgendwo aus, dass ich, wie gesagt, dann auch mit so Leuten wie mit 18 Karat ohne Probleme zusammenarbeiten kann oder mit Jungs, die auch einfach so von der Straße kommen.
Mhm.
Ja? Oder auch halt Leuten, die einfach aus der Schlagerwelt kommen. Wir haben jetzt letztens für Andrea Berg gedreht. Andrea Berg, voll die coole Sau. Oder ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Andrea Berg, voll die coole. Aber egal, die wird's feiern.
Ja.
Weil so eine entspannte und korrekte Person, weißt du, am Ende mit der Slivovitz Rakia getrunken, der auf dem Geburtstag von Vanessa Mai, darf jetzt wieder was für die produzieren und Vanessa Mai zusammen.
Mhm.
Und das ist natürlich obergeil. Und wenn der Mensch korrekt ist, ja, und die Energie am Set stimmt, dann wird manchmal sogar die Musik, ich will nicht sagen zweitrangig, weil darum dreht sich's immer. Aber wenn jemand überkorrekt ist, weißt du, und du fühlst es und es macht Spaß am Set, ja, ey, dann ist es doch scheißegal. Da kann er sich von mir aus so mit einer Mundharmonika hinstellen, ja, und ich werde es mit Spaß und Leidenschaft machen.
Du kommst aber schon aus der Hip-Hop-Welt. Gibt es etwas, was du so vielleicht explizit sogar benennen kannst, was du jetzt gelernt hast im Rock-Bereich oder im Elektropop-Bereich oder im Schlager-Bereich? Also, weil das sind ja schon neue Welten, denen du dich dann öffnest oder zu denen du dann Zugang findest, mit denen du in Berührung kommst. Gibt es da irgendwas, was du gelernt hast? Also gibt es quasi einen Skill oder eine Fähigkeit oder irgendwas, was du dort in dieser Schlagerwelt gesehen hast, was du jetzt auch wieder vielleicht mitnehmen kannst in die Hip-Hop-Welt und es dort besser machen kannst? Weißt du, wie ich meine?
Ja, sowohl das eine als auch das andere. Ich glaube, Leute, vor allem Künstler, und es hilft mir auch extrem, dass ich selbst Künstler bin oder auch aktiv Künstler war, dass du es aus dieser Perspektive sehen kannst.
Mhm.
Du kannst ihn halt vor allem am Anfang, jetzt mittlerweile mit einer Vanessa ist es so, die vertraut uns da komplett. Mhm. Ja, so, und es läuft einfach. Aber wenn du mit einem Künstler zum ersten Mal arbeitest, ich würde nicht sagen, ist er sich unsicher, aber durch gewisse, nicht Tricks, aber durch gewisse Sachen, Erfahrungspunkte, die du gesammelt hast, kannst du ihm so eine Unsicherheit geben, beziehungsweise noch ein besseres Gefühl am Set. Und wenn der Künstler sich gut fühlt am Set, mhm, wird das Video automatisch geiler. Mhm. Das siehst du im Video. Und es hilft mir extrem. Und ich glaube, Leute, ich sage immer so, real recognize real, wenn du echt bist, dann ist es scheißegal, ob du das in der Schlagerwelt bist oder ob du das in der Hip-Hop-Welt bist, dann sehen es die Leute. Mhm. Und wenn du dazu dann noch ablieferst, einigermaßen, ja, dann kommt, glaube ich, so das eine zum anderen. Das habe ich gelernt so, dass du dich nicht verstellen sollst, ja. Mhm. Wie gesagt, es ist schon so die Kommunikation ein bisschen anders bei einem 18-Karat-Dreh, weil auch einfach andere Witze gemacht werden oder einfach sonst was. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich mich verstelle bei einem Vanessa Mai-Dreh. Mhm. Da sind dann einfach vielleicht die Themen ein bisschen anders oder auch ein anderer Humor. Mhm. Aber ich lache genauso dort wie auch bei einem anderen Dreh. Und Leute sehen das, glaube ich. Ich glaube, Leute, die so ein bisschen Antennen haben, so ein gewisses Gefühl, ja, die merken sowas. Und ich höre oft bei uns so bei den Drehs so, oh, es ist extrem entspannt. Ihr habt so ein familiäres Verhältnis untereinander. Egal wie oft doch so die Arbeit und so ein Pensum, mhm, einfach da ist und im Vordergrund steht, versuchen wir trotzdem dafür zu sorgen, dass die Energie geil ist. Weil wenn die Energie nicht geil ist oder der Künstler merkt, oh, jetzt herrscht gerade Stress, das färbt ja alles ab. Und das Letzte, was ich möchte, das ist ja auch irgendwo meine Aufgabe, ist, dass der Künstler abgefuckt oder gestresst ist am mhm Set. Der soll das Gefühl haben, ey, die Jungs, die haben das alles im Griff. Da läuft alles geil. Ey, im besten Falle sogar, ey, das läuft sogar besser, als ich es mir gedacht habe. Erstens mal hilft es natürlich, einen weiteren Job zu bekommen, mhm, aber Mundpropaganda ist A und O. Und mhm, ich will, dass es am Set cool ist. Ich will, wenn ich da hingehen würde und denken würde, ey, es wird jetzt scheiße oder sonst was, ja, wie gesagt, gearbeitet wird eh immer, schwitzen musst du, wird auch ab und zu angepackt. Aber sonst kann ich auch ins Fließband gehen, verdammte Scheiße, oder Metzger werden oder was auch immer. Jetzt nichts gegen Metzger, ja. Aber dann kann ich auch ein x-beliebigen anderen Job machen. Mhm. So, wie ich gemeint habe, so wenn ich da aufhöre, so diese Liebe und Leidenschaft dafür zu haben, dann suche ich mir auch was anderes.
Okay, dann auf die Liebe, auf die Leidenschaft.
Das ist doch mal ein richtiger Tusch.
Wir sind am Ende. Ich bin durch mit meinen Zettelchen. Wir trinken den jetzt. Und dann erzählst du uns noch, ob du noch irgendwelche konkreten Sachen ansagen willst, ob du irgendwelche Projekte hast, die du ankündigen magst. Und ansonsten verabschieden wir uns, aber vielen, vielen Dank, dass du hier bist.
Danke dir.
Sehr, sehr schönes Gespräch.
Hat mich gefreut, wirklich.
Sehr, sehr schönes Gespräch. Danke dir.
So muss Tequila schmecken.
Geil. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, oder sind wir draußen?
Wir sind draußen.
Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal. Das war Podcast Brudi Nummer 41. Mein Name ist Joscha. Das war Sunny Business. Peace.
Podcast Brudi. Podcast Brudi.